Deutschlandfunk Interview.
Planbare Operationen werden an der Berliner Charité jetzt wieder verschoben, denn das Personal wird wieder vermehrt auf den Covid-19-Stationen gebraucht. Auch in anderen Bundesländern sind die Kliniken Corona-bedingt schon wieder in einem kritischen Bereich. Bayern, Sachsen und Thüringen, die sind im Moment besonders betroffen. Und bundesweit sind nach Angaben der Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, DIVI, aktuell ungefähr 10% der Intensivbetten frei. Das sind die Vorzeichen, unter denen die möglichen künftigen Koalitionäre SPD, Grüne und FDP die juristisch-technisch sogenannte epidemische Notlage von nationaler Tragweite Ende November auslaufen lassen wollen. Die Nachfolgeregeln, die sie vorschlagen, die werden heute in erster Lesung im Bundestag beraten. Am Telefon ist jetzt die Co-Chefin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90, den Grünen, Katrin Göring-Eckardt. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schulz, ich grüße Sie.
Wir hören die Warnungen aus der Medizin, aus den Kliniken. Wir sehen die Zahlen von heute Morgen, mehr als 50.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Inzidenz ja bei fast 250. Ist das der richtige Zeitpunkt zu sagen, eine epidemische Notlage ist das nicht mehr?
Das ist nach wie vor eine Notlage und die sehen wir ja jetzt gerade in vielen Kliniken, besonders in den Bundesländern, die in besonderer Weise betroffen sind. Sie haben es gesagt, Bayern, Sachsen, Thüringen sind da ganz weit vorn und gleichwohl brauchen wir jetzt rechtssichere Lösungen. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht zu sagen, wir machen einfach weiter mit der epidemischen Notlage und handeln uns dann ein, dass Gerichte die Maßnahmen kippen. Deswegen möchte ich, dass wir mit den Maßnahmen, die wir jetzt vorgeschlagen haben, gerne weiteren sinnvollen Maßnahmen dafür sorgen, dass wir rechtssicheren Schutz bekommen und dass wir das sehr schnell machen, übrigens auch gemeinsam mit den Ländern.
Was Sie skizzieren, das ist ja eine Unsicherheit, die das Corona-Management jetzt wirklich die ganze Pandemie über begleitet hat. Aber Sie wollen ja diesen ganzen langen Maßnahmenkatalog, der da jetzt im Moment im Bundesinfektionsschutzgesetz noch drinsteht, den wollen Sie ja ganz stark eindampfen, obwohl es jetzt ja auch zum Beispiel von Christian Drosten wieder ins Gespräch gebracht wird, Kontaktbeschränkungen, dafür gäbe es dann gar keine gesetzliche Grundlage mehr. Sind Sie wirklich so sicher, dass das nicht mehr gebraucht wird, dass man das wirklich streichen kann?
Denn ich bin mir gar nicht sicher, dass es nicht mehr gebraucht wird, sondern ich suche einen rechtssicheren Weg, den Schutz tatsächlich auszuüben. Darum geht es. Und was wir uns nicht leisten können, das hat ja Christian Drosten auch zu Recht gesagt, ist, dass am Ende wieder die Kinder und die Jugendlichen die Leidtragenden sind. Und deswegen, wir eröffnen ja die Möglichkeit, 2G überall zu machen. Das war eine ziemlich intensive Diskussion, aber diese Möglichkeit wird es geben, auch in diesem Katalog. Nochmal, ich bin auch bereit, gerne über weitere Möglichkeiten zu reden. Sie haben gerade vorhin im Beitrag angesprochen, die Frage der Impfpflicht für Menschen, die in bestimmten Einrichtungen wie Pflegeeinrichtungen, Kitas und so weiter arbeiten. Wir haben keine Zahlen darüber, wie viele Beschäftigte dort tatsächlich geimpft sind oder nicht. Und für mich ist das eine Möglichkeit, über die wir dringend reden sollten. Aber das hilft uns natürlich aktuell gar nichts, weil bis die geimpft sind und die Impfung wirkt, dauert das zwischen 6 und 10 Wochen. Und deswegen brauchen wir jetzt da auch ein klares Testregime. Ja. An dem kommt es nicht vorbei.
Sie sprechen 2G an. Da hat sich der Gesetzentwurf, oder der ist ja nochmal überarbeitet worden, denn wir haben ja gerade das Mahnen auch gehört von Herrn Dahmen eben aus Ihren Reihen, das nicht zu stark abzuschichten.
In der Tat. Also 2G heißt ja, dass bestimmte Veranstaltungen nur noch von Geimpften und Getesteten, bestimmte Einrichtungen nur noch von Geimpften, von Geimpften oder Genesenen betreten werden dürfen. Und das ist eine Maßnahme, die ich für sehr, sehr sinnvoll halte, wenn wir am Wochenende wieder Fußballspiele haben und dann, ich weiß nicht, wie viele Leute in Stadien sind, dann kann das die nächste dramatische Situation auslösen. Und deswegen ist das eine verbindliche Möglichkeit, die es gibt, die die Länder haben. Und wir müssen sie wahrscheinlich so weit, wie es irgendwie geht, ausspielen. Von mir aus auch bundesweit. Da werden wir auch noch drüber diskutieren müssen in der Woche, die wir jetzt haben. Die Zeit ist ja nicht irgendwie sehr reichlich, sondern sehr knapp. Darüber werden wir diskutieren müssen, wie man das so umsetzen kann, dass auch das rechtssicher möglich ist. Ich mache mir jedenfalls sehr, sehr große Sorgen, wenn ich mir anschaue, wie die Intensivstationen gerade ans Limit geraten, die Pflegekräfte, wenn ich mir anschaue, was in den Altenheimen passiert und vor allen Dingen in den Schulen und in den Kitas. Die Kinder können sich ja noch nicht impfen lassen. Und deswegen das andere, was wir brauchen, ist wirklich eine weitere Impfkampagne. Das ist etwas, was versäumt worden ist. Wir wissen jetzt, dass die Impfungen nicht ewig wirken. Und deswegen ist das sogenannte Boostern, also die Drittimpfung, dringend angesagt, nicht nur für die Älteren, wie ich finde, aber eben auch der Schutz für die, die sich nicht impfen lassen können, ja. Besonders die Kinder.
Sie machen jetzt einen ganz großen Themenstrauß an. Lassen Sie mich noch bleiben bei 2G. Habe ich Sie richtig verstanden? 2G, bundeseinheitlich, das steht in Ihrem Gesetzentwurf jetzt drin. Ist das dann verbunden mit einem Kriterienkatalog? Erklären Sie es vielleicht nochmal genauer.
Ja, genau. Es steht nicht in unserem Gesetzentwurf drin, sondern die Möglichkeit, 2G einzuführen für die Länder und für die Regionen, in denen die Zahlen entsprechend groß sind. Die können das machen. So steht es da drin.
Ja, aber meine Frage war ja, die Forderung lautet ja auf 2G bundesweit. Ja. Warum haben Sie das denn nicht reingeschrieben?
Die Diskussion haben wir zunächst mal geführt auf der Grundlage dessen, was wir an Notwendigkeiten im Moment gesehen haben. Ich finde nochmal, dass wir darüber weiterreden müssen, auch mit den Ländern, ob es dafür bundeseinheitliche Kriterien braucht, das bundeseinheitlich zu machen. Die FDP sieht es noch anders und deswegen müssen wir diese Diskussion auch weiterführen, vor allen Dingen angesichts der sich weiter zuspitzenden dramatischen Lage und der Tatsache, dass wir im Parlament darüber entscheiden, nicht irgendjemand anderes. Das ist ja auch der Unterschied zu der Notlage, dass wir im Parlament entscheiden, im Parlament diskutieren. Und wir haben alle gemeinsam gesagt, wir wollen das, was sich an Entwicklungen zeigt, was es an Diskussionen gibt, was es an Anhörungen, also bei den Anhörungen an Argumenten gibt, einbeziehen. Und das ist jetzt der Moment, wo wir genau darüber sprechen müssen. Und deswegen muss diese Diskussion auch weiter geführt werden. Mhm. Nochmal, ich finde einheitliche Regelungen nach bestimmten Kriterien, wie zum Beispiel die Hospitalisierung, also wie viele kommen ins Krankenhaus, wie viele infizieren sich, das gehört dazu. Aber es gehört eben auch dazu, dass wir einen gigantischen Unterschied der Inzidenzen haben zwischen Menschen, die geimpft sind und Menschen, die nicht geimpft sind. Wenn man sich das bei den Geimpften anschaut, dann weiß man, da von denen geht die Gefahr nicht aus, auch wenn sie die Infektion weitertragen können. Und deswegen ist das ja auch natürlich immer eine rechtliche Frage.
Frau Göring-Herz, Sie skizzieren jetzt wieder, was alles noch diskutiert werden muss, was ja überraschend ist angesichts der jetzt doch auch wieder etwas dynamischeren Infektionslage, um es mal sehr zurückhaltend zu formulieren. Das andere Thema sind ja die Impfungen für Pflegekräfte. Wir haben gerade Annalena Baerbock noch mal gehört mit dem Zitat aus dem Wahlkampf, wir wollen da nicht rumeiern. Jetzt in Ihrem Gesetzentwurf steht es nicht drin. Liegt es daran, dass, so war jetzt vielfach ja die Lesart, die FDP dann eben doch ein ziemlich harter Verhandlungs- und auch ein mächtiger Verhandlungspartner ist?
Lassen Sie mich noch einmal sagen, nicht ewig diskutieren, sondern Anhörungen im Deutschen Bundestag ernst nehmen. Und wir wollen in der nächsten Woche den Beschluss fassen. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie noch mal ein bisschen Feuilleton zu machen und weiterzureden, sondern jetzt die Expertinnen und Experten ernst zu nehmen. Aber die Frage, wie ist das mit den Impfungen? Ich habe gerade schon gesagt, es dauert natürlich, bis diese Impfungen wirksam wären, viele Wochen. Deswegen ist zunächst mal das mit dem Testen sehr zentral. Und es gibt dazu unterschiedliche Auffassungen, aber auch da geht es darum, die Expertinnen und Experten jetzt zu hören. Und ich finde, man hat in diesen Einrichtungen natürlich eine besondere Verantwortung. Wir hören aber auch von Bundesländern, von Ministerpräsidenten, von anderen Expertinnen, die sagen, dann laufen uns Kräfte weg. Deswegen ist das erste Mittel, das sicherste, was wir haben, mit sicheren Tests, also mit nicht einfach nur Selbsttests, sondern mit PCR-Tests oder vergleichbaren Tests, dafür zu sorgen, dass jetzt niemand mehr in die Pflegeheime kommt, der das Virus dort hineintragen kann, egal ob das die Pflegekräfte sind, egal ob das die Leute sind, in der Küche arbeiten oder eben Besucherinnen und Besucher. Und das ist der erste, der sicherste Schritt. Und dann, finde ich, muss man weiter über die Impfpflicht reden und natürlich auch mit allen Partnern einer künftigen Regierung, auch mit der FDP.
Ja, das Argument
natürlich, aber nur für diese Einrichtung, um das klar zu sagen, keine generelle Impfpflicht.
Ich glaube, das hab ich verstanden und unsere Hörerinnen und Hörer auch. Aber dieses Argument mit den Pflegekräften, das jetzt vielfach gebracht wird, auch viel von der FDP vorgebracht wurde, das ist ja in Frankreich entkräftet. Da gibt es ja diesen Vorstoß schon aus dem Sommer und dort sind, glaube ich, nicht mal 1% der Pflegekräfte im Konflikt darüber jetzt mit ihrem Arbeitgeber. Also nochmal die Frage, ist das dann einfach eine deutlichere FDP-Handschrift in dem Gesetzentwurf von heute?
Nein, ist es nicht, sondern wir haben gesagt, wir müssen uns anschauen, gibt es eigentlich Zahlen dazu, gibt es Untersuchungen dazu und wir müssen uns natürlich auch anschauen, auch dafür braucht man eine gemeinsame Haltung von Bund und Ländern und deswegen ist es nicht eine besondere Handschrift der FDP, sondern es ist sorgfältig darauf zu schauen, was passiert, eine Maßnahme zu ergreifen, die jetzt sofort hilft und dann gerne weiterzumachen damit, dass man für diese Einrichtung eine solche Impfpflicht vorsieht oder für Beschäftigte und Besucherinnen in diesen Einrichtungen.
Die grüne Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt zur Corona-Lage heute bei uns im Deutschlandfunk-Interview. Vielen Dank dafür.
Ganz herzlichen Dank Ihnen, Ade.